Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wann wird neu gewählt? In dieser Frage hat Bundeskanzler Scholz jetzt Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Wenn es im Bundestag eine Einigung bei dringenden Gesetzentwürfen gäbe, könne er die Vertrauensfrage auch früher stellen als am 15. Januar. Die Opposition fordert im Bundestag Neuwahlen so bald wie möglich, kann das aber nicht durchsetzen, weil sie keine Mehrheit für ein Misstrauensvotum hat.
Unter der Kuppel des Plenarsaals kommen die Abgeordneten heute nur ganz kurz zusammen. Die Tagesordnung wurde zusammengestrichen, eines von nur zwei Themen, Neuwahlen. Die Opposition will, dass der Kanzler umgehend die dafür notwendige Vertrauensfrage stellt, statt damit bis Mitte Januar zu warten. Doch der Kanzler ist gar nicht da. Er ist beim EU-Gipfel in Budapest, kommt dort aber selbst auf die Innenpolitik zu sprechen.
Es wäre gut, wenn nun im Bundestag unter den demokratischen Fraktionen eine Verständigung darüber erreicht wird, welche Gesetze noch in diesem Jahr beschlossen werden können. Diese Verständigung könnte dann auch die Frage beantworten, welcher Zeitpunkt dann der richtige ist, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.
Ob das heiße, er sei bereit, über einen früheren Termin für die Vertrauensfrage zu verhandeln?
Für mich ist das so, dass wir hier ein großes demokratisches Fest haben und das gelingt am besten, wenn alle gemeinsam zur Party schreiten.
Zurück im Bundestag. Dort Ungläubigkeit angesichts der Pläne des Kanzlers, mit wechselnden Mehrheiten Gesetze zu beschließen.
Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, als jemand, der gerade vom Dreirad gefallen ist, jetzt mit dem Zweirad besser vorankommen zu wollen?
Der Vorwurf, hinter dem Zeitplan für die Vertrauensfrage des Kanzlers steckten parteitaktische Motive. Auch die FDP, die jetzt nicht mehr Teil der Regierung ist, fordert lautstark rasch Neuwahlen.
Machen Sie den Weg frei für diese Entscheidung, indem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellt.
Ebenso sieht es die AfD.
Das Land braucht das, das Land hat es verdient und 84% der Bevölkerung wollen das auch so.
Im Plenum haben sich die Fraktionen heute nicht aufeinander zubewegt. Darüber wird eher hinter den Kulissen verhandelt.
Bei der Neuwahl will Bundeswirtschaftsminister Habeck für die Grünen als Kanzlerkandidat antreten. Das kündigte er in einem Video an. Entschieden wird darüber auf einem Bundesparteitag in einer Woche. Bei der vorigen Bundestagswahl war die heutige Außenministerin Baerbock für die Grünen als Kanzlerkandidatin angetreten. Sie hatte im Sommer erklärt, auf einen zweiten Versuch zu verzichten.
Wieder in die Offensive kommen, mit einem Bewerbungsvideo auf etlichen Social-Media-Plattformen. Robert Habeck startet zwei Tage nach dem Ampelaus direkt in den Wahlkampfmodus.
Ich habe gerade in den letzten Tagen eine neue Kraft gefunden, noch einmal zu kämpfen. Eine Kraft in Erfahrung gehärtet.
Bei der letzten Bundestagswahl hat er noch Annalena Baerbock den Vortritt gelassen.
Ich schwöre es.
Habeck wurde dafür später Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Deutschlands Energiebedarf unabhängig von russischem Gas decken, das war die Herausforderung zu Beginn der Amtszeit. Viel Gegenwind gab es für sein sogenanntes Heizungsgesetz. In den letzten Monaten ist die Stagnation der Wirtschaft Habecks größtes Problemfeld und dürfte auch den Wahlkampf mitprägen. In Umfragen liegen die Grünen derzeit bei nur 12%. Sie waren mal bei über 20. Trotzdem bewirbt sich Habeck als Kanzlerkandidat. Er hoffe auf bessere Werte nach dem Ampelaus, sagt er am Abend im ARD-Interview.
Wir starten von denkbar schlechten Bedingungen aus. Die Umfragen sind schlecht. Es gibt einen großen Vertrauensverlust, auch in meine Person. Und alles, was jetzt passiert ist, ist ein Arbeitsauftrag. Man muss sich das Vertrauen erarbeiten.
Über Habecks Kandidatur muss nächste Woche noch offiziell der Grüne Bundesparteitag entscheiden.
Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio. Eine wahrhaft turbulente Woche neigt sich dem Ende entgegen. Ist denn schon absehbar, wie es politisch in Berlin weitergeht?
Tja, der erste Schock nach dem Ampelaus, der ist verdaut und man kommt so langsam an in der Postampel-Ära und der neuen Zeit der Minderheitsregierung. Olaf Scholz muss dabei erkennen, dass der Druck, die Vertrauensfrage doch schneller zu stellen, als er das eigentlich wollte, enorm ist. Und zwar nicht nur von der Opposition, sondern auch aus der Bevölkerung. Und Union und FDP merken gleichzeitig, dass sie Scholz nicht zu einem früheren Termin für die Vertrauensfrage zwingen können. Man braucht also eine Art politischen Deal. Frühere Vertrauensfrage für eine begrenzte Zusammenarbeit im Bundestag, ob nun davor oder danach.
Robert Habeck will nun für die Grünen als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen. Doch seine Partei steht aktuell in den Umfragen nur bei 12%. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, die Frage stellen sich viele gerade. Robert Habeck erkennbar auch, denn er hat den Begriff Kanzlerkandidat heute auffällig umschifft. Aber er macht in seiner Erklärung deutlich, er will darum kämpfen, Vertrauen wiederzugewinnen, wenn es geht, eben bis zum Kanzleramt. Mit einer anderen, nahbaren, direkten Ansprache versucht er sich dabei erkennbar abzusetzen von Olaf Scholz und von Friedrich Merz. Angriffe auf die Kontrahenten vermeidet er, wie schon die letzten Tage, in der Annahme, dass die Wähler genug vom Streit der Parteien haben. Und hat dabei natürlich auch im Hinterkopf, dass es in dieser neuen Post-Ampel-Ära ja nicht nur der nächste Kanzler, sondern eben auch der nächste Vizekanzler gesucht wird.
Matthias Deiß in Berlin, vielen Dank. Egal, ob Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage nun am 15. Januar oder doch schon früher stellen wird, eines steht jetzt schon fest. Viel Zeit bis zum Wahltermin bleibt nicht. Die Parteien müssen sich inhaltlich und personell aufstellen und auch die Verwaltungen haben einiges vorzubereiten. Die Bundeswahlleiterin warnt schon vor unabwägbaren Risiken, sollten Termine und Fristen in die Weihnachtszeit fallen.
Sie lagern im dunklen Keller eines Gewerbegebiets. 3000 Wahlurnen. Zum Einsatz kommen sie am 2. März bei der Hamburger Bürgerschaftswahl. Doch jetzt steht hier wohl kurzfristig im neuen Jahr ein zweiter Termin an, die Bundestagswahl. Sobald der Bundespräsident das Parlament auflöst, gilt:
Eine Neuwahl muss innerhalb von 60 Tagen durchgeführt werden. Das bedeutet natürlich, dass die Zeiträume mächtig zusammenschrumpfen, in denen man dann entsprechend die Vorbereitungen treffen muss.
Jetzt ist Flexibilität gefragt, denn normalerweise haben Wahlleiter Oliver Rudolph und Kollegen ein Jahr Vorlauf, eine Wahl zu planen.
Je kürzer der Abstand zur Bürgerschaftswahl ist, desto schwieriger wird es natürlich.
Urnen und Unterlagen müssen rechtzeitig in den Wahllokalen eintreffen. Für die Auszählung braucht Wahlleiter Oliver Rudolph in Hamburg etwa 15.000 Helfer, wie hier im Sommer bei der Europawahl. Sonst noch nötig: Landeslisten der Parteien, Festlegung der Wahlbezirke, die Stimmzettel für 1 Million Wahlberechtigte der Stadt. Der Zeitplan straff, entsprechend besorgt äußert sich die Organisatorin der Wahl im Bund.
Dass es auch viele Aktivitäten gibt, die im Vorfeld gestartet werden müssen, die auch Zeit und Ressourcen binden. Und insbesondere ist es eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzuführen.
Hilfreich wäre da auch für Hamburgs Wahlleiter Gewissheit, wann nun gewählt werden soll. So oder so, es werden stressige Wochen.
Die Kosten in der Pflegeversicherung steigen stärker als erwartet. Deshalb sollen die Beitragssätze zum Jahreswechsel erneut erhöht werden. Erst Mitte vorigen Jahres waren sie gestiegen, doch das reicht nicht mehr aus. Eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht eine Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte vor. Der Bundestag muss dem nicht zustimmen, wohl aber der Bundesrat, also die Länderkammer.
Immer mehr ältere Menschen und immer höhere Ausgaben für die Versorgung der Pflegebedürftigen. Der Bundesgesundheitsminister muss abermals, wie schon im vergangenen Jahr, die Beitragssätze für die Pflegeversicherung anheben. Und zwar von Januar 2025 an für Versicherte mit Kind von 3,4 auf 3,6%. Für Kinderlose von 4,0 auf 4,2%. Eine Notmaßnahme, weil ansonsten einigen Pflegekassen das Geld ausgegangen wäre, sagt Lauterbach. Der Minister räumt ein, eine große Pflegereform kann er nicht mehr auf den Weg bringen.
Somit also ist es ein Kollateralschaden der Implosion der Ampel, dass wir dieses wichtige Gesetz jetzt noch nicht machen können. Ich bin aber ganz sicher, dass es zu einem der ersten Gesetze gehören wird, die in der neuen Legislaturperiode verabschiedet werden.
Für die gesetzlich Versicherten bedeuten die Beitragserhöhungen, bei einem Bruttoverdienst von 3.000 Euro könnten sie im nächsten Jahr im Schnitt 180 Euro weniger haben, da einige Krankenkassen wohl zudem den Zusatzbeitrag anheben werden. Die Krankenkassen bezweifeln, dass so das Problem grundsätzlich gelöst wird.
Diese Erhöhung verschafft der Pflegeversicherung lediglich eine Atempause. Es wird bestenfalls bis Ende des nächsten Jahres reichen.
Immer weiter steigende Beiträge, keine nachhaltige Lösung, sagen Kritiker. Eine neue Bundesregierung wird eine Lösung finden müssen, damit die sozialen Sicherungssysteme bezahlbar bleiben.
In Amsterdam ist es gestern Abend zu Angriffen auf israelische Fußballfans gekommen. Dabei wurden mindestens 5 Menschen verletzt, 62 Personen wurden vorläufig festgenommen. Zu den Ausschreitungen kam es nach dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv. Die Bürgermeisterin von Amsterdam sprach von Antisemitismus, Israels Präsident Herzog von einem Pogrom.
Es sind Szenen brutaler Gewalt, die sich in Amsterdam an mehreren Orten abspielen. Augenzeugen berichten von einer Hetzjagd pro-palästinensischer junger Männer, gezielt auf israelische Fußballfans. Nicht alle Videos lassen sich überprüfen. Junge Männer auf Scootern fuhren kreuz und quer durch die Stadt auf der Suche nach Anhängern von Maccabi Tel Aviv, überfallartig. Sie haben sich auf uns gestürzt, sie haben auf Leute eingestochen, sie geschlagen und schlimme Sachen gemacht. Vor dem Europa-League-Spiel sammeln sich Fans von Maccabi Tel Aviv in der Innenstadt. Es kommt zu ersten Rangeleien. Israelischen Fans wird vorgeworfen, dass sie stellenweise provoziert hätten, zum Beispiel durch das Abreißen von palästinensischen Flaggen, wie es diese Aufnahmen zeigen sollen. Nach dem Spiel Angriffe gegen die Maccabi-Fans. Heute schickt die israelische Regierung 2 Flugzeuge nach Amsterdam, um Fans abzuholen. Der Schock über die Nacht sitzt tief. Es ist eine neue, alte Situation. Morgen vor 86 Jahren hatten wir die Kristallnacht. Anschläge auf Juden, nur weil sie Juden waren, auf europäischem Boden, das ist zurück. Ein schrecklicher antisemitischer Angriff, das werden wir nicht tolerieren und die Täter verfolgen. Ich bin tief beschämt, dass das in den Niederlanden passieren konnte im Jahr 2024. Der Schutz von jüdischen Einrichtungen in Amsterdam soll jetzt weiter verstärkt werden.
Die italienische Regierung hat erneut mehrere Migranten in ein Aufnahmelager nach Albanien bringen lassen. Per Schiff kamen die 8 Männer aus Ägypten und Bangladesch dort an. Hintergrund ist ein umstrittenes bilaterales Abkommen. Demnach können Asylbewerber, während ihr Antrag in Italien geprüft wird, in Albanien untergebracht werden, also außerhalb der EU. Ein erster Anlauf war im Oktober gerichtlich gestoppt worden. Auch am Rande des EU-Gipfels in Budapest hat die italienische Regierungschefin Meloni für ihr Modell geworben. Offiziell stand dort die Flüchtlingspolitik aber gar nicht auf der Tagesordnung. Vielmehr ging es um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, auch wegen des Wahlsieges von Donald Trump in den USA. Dieser hat bereits angekündigt, Zölle auf Produkte aus Europa verhängen zu wollen.
Beim Gipfel in Budapest wollte Bundeskanzler Olaf Scholz die Auswirkungen der heimischen Regierungskrise auf die EU nicht überbewerten. Es gebe keine Sorge, dass das wichtigste Mitgliedsland jetzt handlungsunfähig sei.
Was das Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen betrifft, klare Aussage, viele haben mir auf die Schulter geklopft.
Tatsächlich beschäftigt die Europäer der Ausgang der US-Wahl mehr als die Krise in Deutschland. Vor allem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sieht seine Stunde kommen. Orban ist ein erklärter Fan des künftigen Präsidenten Trump und drängt auf Gespräche mit ihm. Wir müssen aufstehen und wir müssen verhandeln und am Ende des Tages müssen wir zu einem Deal kommen. Ein anderer Punkt beim Gipfel, die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen der EU und den USA. Sollte Trump Zölle drastisch erhöhen, könnte Deutschland mit seiner Automobilindustrie besonders betroffen sein. Scholz ist aber zuversichtlich.
Letztendlich ist das Wachstum und die Stärke der USA auch darauf gegründet, dass sie Handel mit aller Welt treibt, und zwar in beide Richtungen. Und aus dieser Sicht glaube ich, dass die Grundlagen dafür da sind, dass man da eine gemeinsame Politik entwickelt. Wir werden sehen.
Europas Antwort ist mehr Zusammenhalt. Die EU will mehr Geld in ihre Sicherheit investieren und unabhängiger von den USA werden. und viele hoffen, dass Deutschland die Regierungskrise überwindet und eine Führungsrolle übernimmt.
Das Londoner Auktionshaus Sotheby's hat zum ersten Mal ein Gemälde versteigert, das von einer künstlichen Intelligenz gemalt wurde. Das Kunstwerk kam für umgerechnet rund 1 Million Euro unter den Hammer. Das Porträt des britischen Mathematikers Turing wurde von einem KI-betriebenen Roboter geschaffen. Dieser hat Kameras in den Augen, ein Computergedächtnis und kann dank eines KI-Sprachmodells auch reden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 9. November.
Morgen hat die Sonne zumindest in der Südosthälfte Deutschlands bessere Chancen, während es sonst oft noch trüb bleibt. Schon in der Nacht ist es im Osten und Süden zum Teil klar, sonst bleibt die Hochnebeldecke meist geschlossen. Der Tag beginnt in vielen Regionen trübe, aber im Osten und Süden setzt sich später häufiger die Sonne durch. Richtung Nordwesten gibt es nur wenige sonnige Lichtblicke und stellenweise ist auch etwas Nieselregen möglich. Heute Nacht 7 bis 1 Grad, im südöstlichen Bergland gibt's leichten Frost. Morgen verbreitet einstellige Werte im Süden, aber immerhin noch bis 16 Grad. Sonntag erwartet uns Ähnliches, wenn auch ein wenig kühleres Wetter. In der neuen Woche sorgen dann Tiefausläufer von Norden zunehmend für wechselhaftes und an der Nordsee auch für windiges Wetter.
Auch in den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um die Regierungskrise. Helge Fuest fragt Vizekanzler Robert Habeck, warum die Grünen einen Kanzlerkandidaten brauchen. Und wir blicken auf die Medienlandschaft in den USA, wo nach der Wahl von Donald Trump große Verunsicherung herrscht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.